zu beiden Fragen. Natürlich, alle diese Kämpfe, die wir heute führen, sind zunächst Kämpfe innerhalb des bestehenden ökonomischen Systems, noch nicht Kämpfe, noch nicht um seine unmittelbare Transformation. Wir sind ja völlig einig. Nur führe ich diese Kämpfe innerhalb des Systems nicht zur möglichsten Erweiterung des Spielraums der Arbeiterklasse, kann ich den Kampf um seine unmittelbare Transformation, der auf mich zukommt, nicht führen. Nach beiden Seiten. Erstens hat die Arbeiterklasse nicht gelernt, dass innerhalb dieses Systems die Kapitalistenklasse, und hier praktisch das Monopolkapital, ihr Gegenspieler, nicht ihr Mitspieler ist. Dann kann sie auch nicht lernen, dass sie eines Tages dieses System abschaffen muss. Das kann sie aber durch Erfahrungen in den täglichen Klassenkämpfen innerhalb des Systems zu lernen beginnen. Sie kann es erst recht, wenn ich diesen Kampf ständig, nicht nur mit den eigenen Kampferfahrungen, sondern auch mit systematischer Erweiterung der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit verbinde. Und eben durch Reduktion zum Beispiel der Arbeitszeit gelange ich zu Zeitmöglichkeiten der Erweiterung auch des Bewusstseins der Arbeiterklasse. Und insofern greifen diese Probleme ständig ineinander über. Ein Umschlag findet erst dann statt und nur unter der Voraussetzung statt, dass A, die große Majorität der abhängig Arbeitenden bereit ist, diesen Umschlag zu wollen. Gegen ihren Willen kann ich diesen Umschlag nicht herbeiführen. Und zweitens auch bereit ist, für diesen Umschlag zu kämpfen. Und auch wenn der Umschlag stattgefunden hat, beginnt noch eine sehr, sehr lange Transformationsperiode, von deren Widersprüchen wir uns sehr gut überzeugen können, wenn wir in die sozialistischen Länder kommen. Natürlich reproduziert sich noch auf sehr lange Zeit ständig nun bürokratisches Gewohnheitsbewusstsein in allen verwandten Schichten, auch in der verwaltenden Schicht der eigenen Bewegung. Das ist unvermeidlich. Ich muss wissen, dass dem so ist, und ich muss wissen, dass ich immer wieder lernen muss, diese Situation langsam zu verändern. Ich kann also nicht von einem Umschlag an einem Tage reden, sondern auch nur von einem Umschlagsprozess, der erst dann in vollem Maße einsetzt, wenn die Gesamtgesellschaft über alle großen Produktionsmittel und die übrigen Wirtschaftskommandohöhen verfügen. Das alles kann ich den Arbeitern nur klar machen, wenn ich zum Beispiel ein Problem, es wundert mich, dass es noch nicht angekommen ist, einziehe. Wir leben in einer Periode, und das seit Beginn des Monopolkapitalismus, nicht erst seit Beginn des staatsmonopolistischen Kapitalismus, in der die Rüstungswirtschaft automatisch immer größeren Umfang angenommen hat und auch eines der entscheidenden Mittel der Aufrechterhaltung des gesamten Systems, auch der ökonomischen Aufrechterhaltung des gesamten Systems, geworden ist. Ich muss lernen, gerade wenn ich in der Arbeiterklasse das Bewusstsein zu ihrer Funktion wieder erwecken will, nämlich die Systeme zu verändern, den Arbeitern auch in den täglichen Kämpfen immer klar zu machen, dass jede Erweiterung des Rüstungsetats jede Erweiterung des Wehrsystems auf ihre Kosten geht, auf ihre Kosten in doppelter Weise. Erstens rein materiell. Was könnten wir zum Beispiel unsere Sozialsysteme und unsere Bildungssysteme ausbauen, wenn der Rüstungsetat entscheidend eingeschränkt würde? Zweitens, auf ihre Kosten in Bezug auf die Wahrung der eigenen Existenz. Einen Rückfall der gesamten Welt erzeugen würde. Vor allen Dingen aber wiederum der Arbeiterklasse und unmittelbar des Lebens der gesamten arbeitenden Bevölkerung. Deshalb wäre es notwendig, jetzt rede ich gar nicht von politischen Parteien der Arbeiterklasse hier, sondern auch von der Gewerkschaftsbewegung her, mindestens in der Gewerkschaftsbewegung auch diese Problematik immer wieder in jeder täglichen Auseinandersetzung mit in die Diskussion einzubeziehen und gleichzeitig zu zeigen, dass sicherlich sehr vieles an Kritik an den Verhältnissen in den sozialistischen Ländern berechtigt ist. Sicherlich, denn sie sind noch stagnierend auf einer viel tieferen Stufe der industriellen Entwicklung, der Bildungsentwicklung entstanden und so weiter mehr. Dass aber andererseits hier ein Denken in Schemata, also in Anti-Ost-Stimmung, selbstmörderisch auch für die Gewerkschaftsbewegung selbst ist. Dass wir also auch im Interesse der Aufrechterhaltung des Lebenssystems der Arbeiter in den kapitalistischen Ländern auf Koexistenz- und Rüstungsabbaupolitik immer wieder bestehen müssen. Erstens aus materiellen, zweitens aus generellen Gründen. Wohlgemerkt, auch diese die man immer wieder in jede Auseinandersetzung hineintragen muss und bei der wir immer wieder, auch in großen Teilen der Arbeiterklasse, zunächst kein Gehör haben werden, sondern es uns langsam erstreiten müssen. Schon weil Teile der Arbeiterklasse ja nun einmal in Rüstungsindustrie beschäftigt sind und also glauben, mit deren Interessen verbunden zu sein. Diese Probleme soll man in den gewerkschaftlichen Aktionen immer wieder klingen lassen, in die Bildungsauseinandersetzung in der Gewerkschaftsbewegung einbeziehen und sich gleichzeitig dafür hüten, sie zu rein parteipolitischen Konfrontationen entarten zu lassen. Das scheint mir für jede Gewerkschaftsstrategie von marxistischem Denken aus geboten zu sein. Frage: Ist sie nicht auch, und kann man das nicht auch vermehren, für gewerkschaftliches Denken, das nicht von marxistischen Positionen ursprünglich ausgeht, ebenso geboten? Kann man nicht jeden, auch christlich-demokratischen Arbeiter, von der Notwendigkeit solcher Überlegungen in jeder Tagesauseinandersetzung immer wieder überzeugen? Man darf also auch solche Auseinandersetzungen nicht als parteipolitische, sondern als gewerkschaftspolitische führen. Und man sollte gewerkschaftspolitisch fordern, dass man nicht sich zu irgendeinem Staatssystem gegen ein anderes bekennt. Und umgekehrt, das gilt für die sozialistischen Länder natürlich genauso, sondern dass man sich zur unmittelbaren Vertretung der Interessen der Arbeitnehmer bekennt. Und dieses Bewusstsein kann man vermitteln, auch in solchen Fragen. Und in diesem Bewusstsein kann ich mit dem, sagen wir mal, mit Nell Bräunig möglicherweise nicht, aber mit einem Schüler von Nell Bräunig komplett einer Meinung sein, obwohl er zunächst nicht von marxistischen Denkpositionen ausgegangen ist. Und solches Denken kann ich auch an meinen amerikanischen Gewerkschafter herantragen. Wobei bei den amerikanischen Gewerkschaftern ja die Vermittlung zwischen dem Arbeitnehmerbewusstsein der verschiedenen Rassen und der verschiedenen Schichten am wenigsten gelungen ist. Und sie uns sicherlich kein Vorbild